Guten Morgen. Wir waren die letzten Wochen oder letzte Woche ein bisschen unterwegs. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Wayne. Ich leite hier ein wunderbares Team, das hier in der Gemeinde wirklich dann sehr, sehr viel tut. Und das macht uns einen Riesenspaß, zusammen mit dem Team zu arbeiten. Und ich bin ja sehr dankbar, wenn ich alle diese Angebote sehe. Bald kommt das Kids Camp, so letzte Woche war das Ranger Camp und ich bin einfach manchmal wirklich sprachlos. Wenn man im Urlaub fährt, dann erlebt man auch das in der Ruhe oder so, sagt man, hey, ist das nicht wunderbar, was Gott alles unter uns tut. Er ist so gut zu uns. So, die letzte Woche war ich dann am Wochenende in Reutlingen. Das ist eine kleinere Stadt in der Nähe von Stuttgart, wo wir eine Gemeinde kennen und wir in Partnerschaft mit dieser Gemeinde stehen. Es war eine ganz große Mischung von verschiedenen Diensten, Jugendtreffen, Gottesdienste am Sonntag, Leitertreffen und so weiter. Und dann am Anfang der Woche dann in München bei der Gemeinde von Rob und Bridget, die einige von euch dann kennen. Eine gute Zeit. Ich bin ja froh, dann wieder zu Hause zu sein und freue ich mich, heute hier zu sein. So, heute möchte ich anfangen mit einem kleinen Videoclip und wir können das jetzt anschauen. Dankeschön. So, dieser Videoclip ist wirklich dann ähnlich wie viele andere, die man im Netz findet. Und das ist ein Herzensschrei so eines Menschen, der wirklich ja keine Hoffnung mehr in seinem Leben hat. Und er hat Sätze zum Beispiel gesagt wie Hoffnung. Was ist Hoffnung für dich? Hab für Dinge gekämpft, die heute nicht mehr zählen. Das Beten verlernt man mit so vielen Krisen im Kopf. Und ich denke, wenn wir um uns herum schauen, dann gibt es viele, viele Menschen, die keine Hoffnung im Leben haben. Überhaupt keine Hoffnung. Sie haben dann eine Sache gekämpft. Sie haben irgendwann gesagt, so, das kann ich nicht, das wird einfach nicht geschehen. Und heute das Thema, das ich predigen, heißt Hoffen oder Sterben. Hoffen oder Sterben. Und wenn wir dann diese Leute anschauen, wenn wir uns in der Gesellschaft im Allgemeinen anschauen, dann merken wir, dass es doch die Hoffnungslosigkeit eine Krankheit unserer Gesellschaft ist. Wir haben so viele Sachen, aber auf der anderen Seite wirklich im Herzen eine Hoffnung zu haben, wo die Welt um uns dann so im Aufruhr ist und so viele verschiedene Baustellen in unserem Leben sind, auch in unserer Gesellschaft, kann man wirklich manchmal sagen, die Hoffnung ist einfach in meinem Herzen nicht mehr da. Es gibt dieses bekannte Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich habe jetzt in der letzten Zeit immer wieder öfters gehört, so die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. So, das habe ich von Menschen gehört. Und ich frage dich ja heute, so wie ist das wirklich in deinem Herzen? Hast du eine Hoffnung, die wirklich dann überragend ist? Das ist etwas, was wir brauchen als Christen. Bist du hoffnungslos? Hast du Hoffnung? Vielleicht eine kleine Checkliste, woran man das erkennen kann. So, wenn ich dann körperlich ständig müde bin, wenn ich dann emotional dann ausgepowert bin und ab und zu rede ich natürlich mit geistlichen Leiter, auch jetzt ab und zu jetzt mit einem Leiter hier in unserer eigenen Gemeinde und die sagen, ich bin emotional dann ausgepowert, heißt das natürlich, dass man einem gefährdet ist, dass man wirklich oder in der nächsten Zeit wirklich dann Hoffnung verliert. Wenn mein Leben und meine Existenz bedroht ist, so wenn ich jetzt meine Arbeit verloren hat oder wenn ich dann viele Schulden habe oder wenn ich überhaupt nicht weiß, wie ich dann die Dinge dann schaffen soll, dann kommen wir an einen Punkt, wo wir wirklich keine Hoffnung mehr haben. Oder vielleicht ist das ein Verlust. So in den letzten Tagen haben wir von einer Gemeinde gehört, so wo ein junger Mann von 17 Jahre alt so in einem Unfall jetzt entwickelt war und ist gestorben. So einer, der sich dann vor ein paar Monaten in der Gemeinde sich taufen lassen hatte. So ein Verlust, der wirklich dann tief geht und wo bestimmt heute diese Familie dann ganz viele Trauer hat und sagt, wie können wir überhaupt ja weitergehen, haben wir dann immer noch die Hoffnung, die wir brauchen. Veränderungen, Entscheidungen, Umzug, so vielleicht ja Angst oder Bitterkeit, so diese sind Dinge, die wirklich uns am Rande bringen, wo wir sagen, ja, habe ich die Hoffnung, habe ich wirklich dann in meinem Herzen ja das, was ich dann brauche für die nächste Zeit. Und wenn wir das überlegen, meinen wir manchmal, dass alle so Helden, die wir in der Bibel finden, dieses Problem nie hatten. Ja, sie waren einfach die mächtigen Männer, sie haben immer Hoffnung gehabt, sie haben immer Glaube gehabt, sie haben immer Gott dabei gehabt. Und wir meinen, sie sind einfach diejenigen, die den Weg dann vorgeben und wir kommen einfach nicht an ihnen heran in der Art und Weise, wie sie gelebt haben und welche Hoffnung sie hatten. Aber gerade an diesem Punkt ist die Bibel für mich lebensnah, ist die Bibel für mich auch, das ist auch ein Zeichen, dass die Bibel überhaupt lebendig ist, weil Gott hat einfach aufschreiben lassen, nicht nur die Dinge, die wunderbar sind und alle so Siege, die diese Leute hatten, sondern er hat auch aufschreiben lassen für uns. So die Kämpfe und die Niederlagen und die Tatsache, dass es Leute gibt, die keine Hoffnung gehabt haben, zu einem Punkt gekommen sind, wo sie überhaupt an der Grenze gestanden haben, gesagt haben, wie geht's für mich weiter? Und da finden wir uns in guter Gesellschaft. Zum Beispiel Elia. Elia ist der eine, der ist ein Mann, der 3 Jahre lang ja wirklich dann seine Kämpfe ausgehalten hat. So, er hat jetzt vor dem, so den ganzen Propheten von Baal hat er gestanden. So, sie haben dann so Wasser gebracht und es war ein Kampf. Sie wollten dann sehen, ja, wer holt wirklich dann Feuer vom Himmel? Und die Propheten von Baal haben jetzt Wasser auf diese Opfer jetzt gebracht. Und zum Schluss kam dann der Elia. Und ohne dann irgendwelche große Sachen zu machen, ja, so erhebt seine Hände, spricht ein Gebet aus, bittet Gott, dass er mit Feuer dann antwortet und das Feuer kommt. Ich meine, so ein Sieg hat niemand von uns hier in unserem Raum hier heute gehabt. So etwas hat niemand hier erlebt. Und du hättest dann denken können, ja, so der Elia, was er alles erlebt hat, was er für ein High mit Gott hat, was er für einen Höhepunkt mit Gott erreicht hat oder so, das ist natürlich ja gewaltig. Aber wir lesen dann später in der Bibel, dass es dann ihm dann später ganz anders kam. Und das hilft uns, dass wir überhaupt ja am Leben bleiben, am Glauben bleiben, weil wir merken, dass Menschen sind einfach Menschen. Und die Dinge, die hier in der Bibel sind, sie sind auch für uns möglich. In Jakobus 5 lesen wir, dass der Elia ein Mann war, genau wie wir. Steht ganz klar geschrieben, er war ein Mann, genau wie wir. Das heißt, er hat ja viele wunderbare Dinge erlebt. Auf der anderen Seite hat er aber dann so diese Sieg auch dann gehabt, aber dann auch die Niederlage. 3 Jahre und dann hat er dann begegnet mit Isabel und Isabel hat gesagt, ihr Mann hat von ihm berichtet und sie kommt und sagt, so den Elia, den werde ich auf jeden Fall töten und schickt ihm diese Botschaft und obwohl er dann 3 Jahre lang überhaupt keine Angst oder Furcht hatte, auf einmal, als sie ihm die Botschaft schickt, dann haut er einfach ab, geht in die Wüste, versteckt sich, kommt einfach an eine Stelle, wo er sagt, so hier werde ich dann bleiben, bis mein Leben einfach von mir genommen wird. Wie wissen wir das? Und das ist die Bibelstelle, die ich mitgebracht habe. Ich habe genug Herr, so das steht in, genau. So, ich habe genug Herr, sagte er, nimm mein Leben. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Wenn du zu dem Punkt gekommen bist, wo du sagst, Herr, nimm mein Leben, ich kann nicht mehr, dann weißt du, dass du wirklich dann am Ende bist. Dass du keine Hoffnung mehr hast. Wir sehen jetzt bei dem Elia, so Hoffnung ist einfach bei ihm dann aus und er kommt an seine eigenen Grenzen. David, so auch ein Mann, den wir dann jetzt hochschätzen, David, der mir jetzt Gott gelobt hatte und so weiter, aber lese einfach die Psalmen und du wirst ein ganz anderes Bild von ihm auch bekommen. Psalm 43, Vers 5. Warum bin ich so mutlos? Es steht hier. Warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Und er spricht einfach zu seinem Herzen, so dieser Mann, der viel mit Gott erlebt hat, sagt, warum bin ich so mutlos? Was ist einfach mit mir los? Wo ist einfach die Hoffnung, die ich hatte? Wo ist diese Hoffnung hin? Und heute möchte ich dann mit dem ersten Punkt beginnen. Und dieser Punkt ist für uns sehr wichtig. Und es geht ja um Hoffen oder Sterben. Und erstens ist es wichtig, dass wir überhaupt Hoffnung haben. Es ist wichtig, dass der Mensch überhaupt eine Hoffnung hat. Und ohne Hoffnung ist es nämlich so, dass das Leben auseinanderfällt. Sogar Einstein hat diese erkannt. Und ich habe jetzt ein Zitat von ihm heute. Wer sein eigenes Leben und das seine Mitmenschen als sinnlos empfindet, der ist nicht nur unglücklich, sondern kaum lebensfähig. Ja, es heißt ja, wenn du einfach so dein Leben als sinnlos siehst, wenn es überhaupt keine Hoffnung gibt, Hoffnung heißt ja, es gibt ja überhaupt jetzt keinen besseren Tag, oder ich habe jetzt keine Hoffnung, dass die Dinge besser werden, ich habe keine Hoffnung auf eine gute Zukunft, ja, dann ist mein Leben wirklich dann gar nichts wert. Und ich kann mein Leben sozusagen dann beenden. Die Psychologen sagen, für uns ist das absolut notwendig, dass wir eine Vorstellung von der Zukunft haben. Dass jeder Mensch eine Vorstellung von seiner Zukunft hat. Ich meine, warum stehst du denn auf morgens? Warum kommst du aus dem Bett überhaupt? Weil die Kinder in die Schule müssen, ja? Okay. Ja, weil wir eine Hoffnung haben, dass wenn die heute auf Arbeit gehen, dass wir ein Gehalt bekommen und dass wir vielleicht einige Dinge dann tun können, was wir vorher nicht machen konnten. Oder wir müssen einfach arbeiten, damit wir Essen haben, damit wir leben können. Wir müssen in die Uni gehen, weil wir etwas lernen mussten, weil das tut uns gut, weil das für unsere Zukunft wichtig ist und wir eine Hoffnung haben, dass das Leben besser werden kann, wenn ich mein Studium abschließe. Und die meisten Dinge so. Ja, und wir fangen den Tag an, jetzt weil wir eine Hoffnung haben. Und wenn das nicht so ist und wir keine Vorstellung haben jetzt von der Zukunft, die uns dann vorbereitet ist, ja, dann irgendwann ist einfach so das Leben aus und wir können nicht mehr. Es ist eine Notwendigkeit, eine Vorstellung der Zukunft zu haben. Und eine Vorstellung der Zukunft ist ohne Hoffnung gar nicht möglich. Eine Vorstellung der Zukunft ohne Hoffnung ist gar nicht möglich. Das heißt, dass wir ein Denken haben, dass wir eine Erwartung haben, dass ja durch mein Tun und das, durch das, was ich tue, die Dinge besser werden. Und die Menschen brauchen das. In allen Fällen, wo wir keinen Grund zu hoffen haben, geht einfach das Leben aus. Ich meine, es wird oft gesagt, dass in den Gefängnisse der Welt oder besonders in einer Kriegssituation, wo man nicht weiß, ja, was passiert, und man sitzt in einem Kriegsgefängnis. So die Leute, die dann nach 3, 4, 5 oder 6 Jahren danach jetzt rauskommen, das sind die Leute, die eine Hoffnung hatten auf eine Zukunft. Sie haben eine Vorstellung gehabt, welche Zukunft sein könnte. So das Wichtigste, was sie dann bei sich haben, ist ein Bild von der verliebten Frau oder ein Bild von ihrer Familie, was sie absolut dann festhalten. Alles andere ist völlig egal, aber ich halte einfach das fest, weil ich werde einfach dann alles dann auf mich zukommen lassen. Ich werde einfach hier überleben, weil ich halte das fest, dass ich dann meine Familie dann irgendwann sehe. Es wird auch berichtet, dass in einigen Gefängnissen, schlimmen Gefängnissen, dass man auch dann irgendwie immer wieder dann jetzt Bilder findet jetzt auf der Wand, ja, wo Leute etwas gemalt haben, gesagt haben, das ist einfach das, wofür ich dann lebe. Das ist das, was mich einfach durchhält und in dieser schwierigen Zeiten dann, dass ich dann jetzt festhalte. Und es wird immer gesagt, dass so ein Kriegsgefangener oder jemand in so einem schlimmen Umständen, er stirbt innerlich zuerst. Das Erste, was sie merken, ist, dass er sich nicht mehr pflegt, dass er überhaupt einfach dann alles dann jetzt aufgegeben hat und innerlich stirbt. Er sagt, es gibt keine Hoffnung mehr. So meine solchen Leuten, ja, die Hoffnung aufgegeben haben, die findet man auch dann ab und zu unter einer Brücke oder so, wo sie dann völlig dann ungepflegt dann aussehen, weil sie sagen, ja, keine Hoffnung mehr. Warum soll ich überhaupt leben? Ich meine, das sind wir als Menschen. Das ist wir als Menschen. Und jetzt erstmal dann auch ohne Gott. So, es kommt, dass wir auch Gott in das Bild jetzt bringen. Menschen, die aufhören zu hoffen, sind Menschen, die sterben. Es gab eine kleine Geschichte von einem kleinen Dorf in den USA, im Bundesstaat Maine. Und in diesem Bundesstaat haben sie einfach diesen Leuten gesagt, irgendwann, oder wir fangen jetzt an, einen Stausee zu bauen. Wir werden hier eine Mauer bauen. Und das Dorf, wo ihr seid, irgendwann steht das Ganze unter Wasser und ihr werdet ja wegziehen müssen. Und was man in einer kurzen Zeit erlebt hat, ihr könnt euch schon vorstellen, wenn die wissen, so irgendwann gibt es unser Dorf nicht, dann die Motivation, die Hoffnung, die Vorbereitung auf die Zukunft, die Vorstellung der Zukunft, die einfach jeden Tag wichtig ist, damit die Dinge gepflegt werden, die ist einfach nicht mehr da. Und innerhalb kürzester Zeit, so gehen die Berichte, hat dieses Dorf dann als eine verlassene, hässliche Ort dann ausgesehen, weil die Leute die Hoffnung aufgegeben haben, haben einfach nichts mehr gemacht. Und das ist ein Bild von einem eigenen Herzen, ja, wo die Hoffnung dann verloren geht. Wo es keine Hoffnung für die Zukunft gibt, gibt es auch ja keine Kraft in der Zukunft. In der Zukunft. Und auch so in der Gegenwart. Zweitens, das Problem der Hoffnungslosigkeit ist ein Problem mit unserem Denken. Wenn du sagst, hey Wayne, ich kann ja einiges dann, was du gesagt hast, so das geht auch in mir so. Ich habe jetzt auch, dann kämpfe auch mit ab und zu mit der Hoffnungslosigkeit. So, was sollen wir machen? Wo kommt das her? Wo das herkommt, ist, dass wir ein fehlerhaftes Denken haben. So unsere Emotionen, wir denken manchmal, unsere Emotionen, sie verursachen unsere Gedanken und damit haben wir ein negatives Denken. Aber eigentlich geht es dann noch ein Stück zurück in unserem Denken. Unser Denken bestimmt das, was wir fühlen und ob wir dann Menschen sind, die Hoffnung haben oder nicht. Eine Hoffnungslosigkeit, Menschen, die keine Hoffnung hat, denkt über sich selbst, ich bin der Allerletzte. Ich bin der Allerletzte. Das ist einfach so die Aussage über den eigenen Wert in der Gesellschaft und vielleicht auch mal vor Gott. Oder Hoffnungslosigkeit, jemand, der hoffnungslos ist, sagt über sein tägliches Leben, mein Leben hat keinen Wert. Warum lebe ich überhaupt? Es hat keinen Wert. So, wenn ich hier bin oder nicht hier bin, dann wäre es dann gut, wenn ich einfach, am besten bringe ich mich um, weil das hat ja keinen Wert, hier zu sein. Oder auch in Bezug auf die Zukunft, jemand, der hoffnungslos sagt, so meine Zukunft ist einfach, schlicht und einfach ohne Hoffnung. Und es scheint, dass es ja keine Lösung ja, des Problems gibt. Wir schauen, diese Person schaut alles an und schaut das Glas an und sagt, das ist ja halb leer. So viele andere schauen das an und sagen, das ist ja halb voll. So, weil sie eine andere Haltung haben. Und die Bibel sagt uns, dass in Römer 12, dass es fängt damit an, dass wir bei unserem Und es fängt mit unserem Denken an. Was denken wir? Unser Denken ist das, was unsere Emotionen dann verursacht. Und das führt dann zu unserer Gemütslage. Und deswegen fangen wir jetzt bei unserem Denken an. Deshalb, sagt die Bibel, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und deswegen es ist es wichtig für uns, dass wir merken, hey, mein Denken ist das, was mein Verhalten, mein Denken ist das, was mir dann Hoffnung gibt oder auch gar nicht. Wie tappst du dich ab und zu oder analysierst du überhaupt so dein Selbst, so Self-Talk, das, was du einfach selbst zu dir redest. So ab und zu, wenn du jetzt alleine bist, eine lange Zeit, dann fängt es einfach an. Ich merke das. So, wenn ich dann vielleicht ja laufen gehe oder so, dann bin ich alleine in meinem Denken und ich merke jetzt, was mir gerade jetzt beschäftigt. So, ich höre einfach auf das, was in meinem Herzen dann abläuft und ich kann dann sagen, ja, das ist gut oder das ist nicht gut. Aber man muss es einfach erstmal stoppen und sagen, ja, was geht in dir ab? Es wäre gut, wenn wir uns ab und zu dann, oder wie wäre es überhaupt möglich, dann einfach eine Aufnahme zu machen, welche Gedanken habe ich am Tag? Ehren Sie Gott? Sind Sie Gedanken der Hoffnung? Oder ist es wirklich, fällt es einfach in diese Spalten, ja, ich bin der Allerletzte, mein Leben hat keinen Wert, meine Zukunft ist ohne Hoffnung. In welche Spalten jetzt würden jetzt deine Gedanken fallen? Und wenn du das einfach ändern könntest, mit seiner Kraft, wenn du die Art und Weise, wie du denkst, wie das in dieser Bibelstelle hier heißt, ja, so Erneuerung einfach so unsere Denkweise, dann wird natürlich dann, das ist der erste Schritt auf dem Wege zu einer Freiheit. Und er sagt zu uns, Johannes 8, die Wahrheit wird euch freisetzen, hat Jesus uns gesagt. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. So, nächste Folie. Genau. So, 1. Thessaloniker 5. Genau. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. So, ich finde das erstaunlich, dass es hier, wenn es hier um diese Waffenrüstung geht, das, was wir denn anziehen sollen, wirklich ja stark zu stehen, dass es hier heißt, der Helm, so Hoffnung, so dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Und das heißt ja das ganz genau, dass wenn wir dieses Helm dann anziehen, heißt es ein Helm über unser Denken, damit wir eine Hoffnung auf das Heil haben. So, wenn dieser Helm hätte für alles andere jetzt auch sein können, aber in dieser Bibelstelle steht ja ganz, ganz konkret, hier zieht einfach diesen Helm an, es schützt einfach euer Denken und wenn dein Denken in Ordnung ist, so dann wirst du einfach die Erwartung haben, dass Hoffnung da ist und Hoffnung auf das Heil. So, das ist ja wunderbar, wie Gott das so gemacht hat. Er hilft uns. Und wenn wir in ihm sind, dann können wir diesen Helm dann anziehen. So, die Wahrheit wird nicht nur gelernt, es wird auch ja praktiziert. Und wir hören das und wir setzen das um. Und dann sind die Gedanken, die wir in unserem Leben haben, wirklich die Gedanken, die zu Hoffnung in unserem Leben führen können. Und jetzt Punkt Nummer 3, und das ist ja ganz wichtig. Alle Menschen auf dieser Erde haben irgendwie eine innerliche so Taste, die sagt, so Hoffnung, sie wissen nicht das immer, was es bedeutet, aber einfach zu sagen, jetzt ich lebe, damit morgen jetzt besser wird. Und das haben wir. Aber für uns, die Christen sind, gibt es ja doch etwas, was viel besser ist. Etwas, was nicht nur so weit geht, aber das, was darüber hinausgeht, wo wir sagen können, wir haben eine Hoffnung, die wirklich sicher ist für die ganze Ewigkeit. Und natürlich ist Gott derjenige, der auch deine Hoffnung ins Rollen gebracht hat. Ich glaube, dass es nicht einfach hier per Zufall ist, dass wir die Nacht haben und dann haben wir einen Sonnenaufgang. Irgendwie diese Rhythmen, wenn wir auch in diesem Moment so in der Nacht in unser Leben sind, jetzt sagen wir, hey, ein Sonnenaufgang kommt. So ein Sonnenaufgang ist eine wunderschöne Sache, die wirklich dann alles, was dunkel ist, dann verdrängt. Und das im Natürlichen sagt er das. Er hat einfach das so geschaffen, aber dann sagt er, für euch als Christen, darüber hinaus, habe ich jetzt eine Hoffnung, die wirklich dann viel weiter reicht und das sollte für euch dann etwas sein, was euch beflügelt in euren Herzen. In Römer 15 steht, er ist der Gott der Hoffnung oder der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. So, der Gott der Hoffnung. Das heißt ja, dass er derjenige ist, der Hoffnung geschaffen hat. Dass Menschen überhaupt Hoffnung haben, weil sie in seinem Ebenbild geschaffen sind, kommt von ihm. Und dieser Gott der Hoffnung bietet uns an, dass wenn wir in ihm sind, wenn Jesus Christus in uns ist, dass wir dann darüber hinaus sagen können, Heilige Geist, setze diese Hoffnung in uns frei, die andere Menschen gar nicht haben, wenn sie Christus nicht kennen. Und aus allen Bevölkerungsgruppen auf dieser ganzen Welt soll es wirklich sein, dass wir als Christen diejenigen sind, die am meisten Hoffnung haben. Weil unsere Hoffnung nicht nur für diese Erde ist, nicht nur für morgen ist, nicht nur vielleicht für so mein Studium beenden, aber unsere Hoffnung ist etwas, was für die ganze Ewigkeit Bestand hat. So ist das. So ist das. Ich freue mich drauf. Es ist so, das griechische Wort hier ist, dass er uns eine zuversichtliche Erwartung gibt auf das, was kommt. Ich meine, das Einzige, was eine Familie, die wirklich dann einen ganz großen Verlust hatte, wie diese Familie, die wir kennen, das Einzige, was ihnen helfen können, ist, dass sie sagen können, ja, so, ich habe jetzt eine Hoffnung auf das, was hier, was danach kommt. Ich habe eine Hoffnung so für die ganze Ewigkeit und ich werde diese Hoffnung genießen können jetzt. Wir sind wieder alle vereint ja bei Jesus im Himmel irgendwann. So, die meist benutzte Bedeutung von diesem Wort ist die glückliche Erwartung des Guten. Die glückliche Erwartung des Guten bezieht sich auf diese ewige Welt. 1. Petrus 1, Vers 3, steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Da steht es ja ganz klar für uns. Wir sind ja wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Gott ist der Gott der Hoffnung. Und er, wenn wir uns zu ihm wenden, wenn wir sagen, Jesus Christus, ich möchte einfach dich in meinem Leben einladen. Wenn wir sagen, Herr, es tut mir leid für die Sache, die Sünde, die ich ja getan habe. Du hast einfach auf dich die Strafe für meine Sünde genommen. Ich glaube einfach an dieses stellvertretende Opfer für mich, dann heißt es, dass sein Heiliger Geist in uns lebt und damit können wir eine lebendige Hoffnung haben ja für alle Zeit durch die Auferstehung Jesus Christi aus den Toten. C.S. Lewis hat ja Folgendes gesagt: Hoffnung ist ein ständiges Schauen auf die ewige Welt. Ein ständiges Schauen auf die ewige Welt. So, das haben wir als Christen. Das ist einfach ein Geschenk an uns. Wir dürfen das. Wir sind anders als alle anderen. Paulus, die Jesus nicht nachfolgen, haben in diesem Sinne keine Hoffnung, ist das, was er dann gesagt hat. Und dann vielleicht jetzt ein Kommentar zum Schluss heute, jetzt ein vierter Punkt. Und da geht es darum, so, wie ist der Unterschied zwischen Hoffnung und Glaube? Weil die zwei sind ja ganz nah zusammen, aber doch gibt es einen Unterschied. Und die Bibel macht uns diesen Unterschied klar. Und Glaube, können wir sagen, ist die Sicherheit so der Dinge, die gehofft werden. Oder Glaube macht zu einer gegenwärtigen Realität das, was gehofft wird. Ich meine, wenn wir das neue Gemeindezentrum nehmen, dann kann es sein, ja, wenn du jetzt ein Gast bist und du hier sitzt und wir davon reden, dann kannst du vielleicht sagen, hey, ich hoffe, dass ihr das schafft. Ich meine, das ist ein schönes Bild der Zukunft für euch. Ich hoffe, dass ihr das schafft. Aber wir, die uns mit diesem Projekt beschäftigt haben, in unseren Herzen ist eine Glaube so gewachsen, dass wir sagen können, dass wir eine Sicherheit haben, dass Gott Gott uns seine Hilfe gibt, dass wir das erfüllen. Eine Sicherheit hat er uns gegeben, dass das, worauf wir hoffen, in Erfüllung geht. Und deswegen ist eine gegenwärtige Realität schon in unserem Denken und in unserem Planen, wir rechnen damit. Es ist nicht, dass wir sagen, okay, ja, wenn es schön wäre, ist, aber wir rechnen ganz konkret damit. Es ist eine gegenwärtige Realität. So, das ist der Unterschied zwischen den Dingen, wovon wir träumen, vielleicht ja hoffen, und das, was wirklich in unserem Leben ja fest ist. So, wie ist es bei dir? So, welche Dinge, die Bibel sagt, dass der Glaube das ist, was die Dinge, worauf wir hoffen, hat denn diese Dinge festgemacht? Das heißt für dich und für mich, wie fest ist das in deinem Herzen, dass das, worauf du denn hoffst, so eine Zukunft mit Christus, wenn du irgendwann in den Himmel gehst, wie fest ist das in dir, dass du sagen kannst, das ist eine Realität in meinem Herzen, das lebt in mir, dass ich dann für die Ewigkeit lebe. Dass ich meine, wir werden jetzt alle sowieso für die Ewigkeit leben, die Frage ist nur, wo werden wir sein? Aber lebt in dir diese Realität, ich bin jetzt bei Jesus, ich werde einfach bei ihm sein. Oder es ist einfach so, ich hoffe, dass es irgendwie passiert, dass ich irgendwie die Kurve kriege oder so. Nein, er möchte, dass wir wirklich in unseren Herzen durch den Glaube das, was, worauf wir hoffen, Realität ist. Ich weiß, dass es stimmt. Und wenn wir das in unseren Herzen haben, dann sind wir von allen Menschen auf dieser Erde, die absolut glücklich sind, weil wir eine Hoffnung haben für heute. Wir haben eine Hoffnung für morgen und wir haben eine Hoffnung ja für die ganze Ewigkeit. Und deswegen ja müssen wir nicht innerlich sterben, sondern wir können einfach vom Herzen sagen, Herr, wir freuen uns auf das, was kommt. Wenn ich sage, mehr Hoffnung, aber wie, dann gibt es ja für mich, von mir aus dann ja zwei Möglichkeiten oder zwei Vorschläge. Mach die Hoffnung des ewigen Lebens mit Christus zu einer Realität in dir. Mach das einfach zu einer Realität. Ja, so das ist das, was am meisten dann zählt. Und heute in dieser Urlaubszeit, ja, wenn wir einfach Jesus feiern können, wenn wir Momente haben, wo wir uns ausruhen können, entspannen können, dann sage Jesus, mach die Ewigkeit mit dir eine Realität in meinem Herzen. Mit allem Druck aus der Welt, mit allen Dingen, die vielleicht dann schief gehen, mit allen Dingen, wo wir vielleicht dann hoffnungslos sind, wo wir um uns herum schauen und sagen, ja, das ist alles hoffnungslos. Wenn Jesus einfach in dir ist und du ihn kennst, dann ist das Realität. Und dann als Zweite würde ich dann sagen, überwache die Gedanken, die du hast und erneuere dein Denken. Überwache diese Gedanken. Ja, weil das ist das, was uns wirklich dann runterzieht. Aber überwache das. Was ist dann negativ, was immer wieder bei dir vorkommt? Analysiere diese Gedanken. Vielleicht sind es Gedanken über deine eigene Familie, über deine eigene Frau oder Menschen, die du kennst. Ich möchte sagen, wenn du einfach so weitermachst, dann natürlich ja, bist du immer wieder am Boden. Immer wieder am Boden, wo du keine Hoffnung hast. Aber wenn du diese Gedanken überwachst, dann wird es so sein, dass du dann die dann einfach dann auffangen kannst, dass du dann sagen kannst, hey, das ist nicht okay, wie ich das gerade gedacht habe. Du kannst einfach dagegen vorgehen und deine Emotionen, sie werden anders werden. Konzentriere dich jetzt auf Fakten und die Dinge, die wirklich Fakten sind und nicht einfach deine Gefühle und Emotionen. Übertreibe das nicht, das Negative, und erkenne, dass du wirklich auf dieser Erde für diese Zeit hier lebst. So, das ist das Spannendste für uns, wenn wir Christen sind. Du und ich, wir können alle sagen, ja, wir sind hier für dieses Zeitalter. Wir sind einfach hier für heute und in diesem Zeitalter von Gott gewählt, hier zu wohnen, Gott gewählt, hier zu leben. Und deswegen haben wir eine Zukunft. Er hat einen Plan für uns. Und wenn wir leben, dann heißt das, dass lange nicht aus ist, sondern dass er wirklich was Gutes für uns dann vorbereitet hat. So, das ist, was ich dann ja festhalte. Auch wenn die Dinge dann schief gehen, sage ich, Herr, du hast einen Plan für mich. Du hast mich einfach hier hingestellt. Das ist einfach so ein Zeitalter, wo ich dann leben soll. Danke, dass ich einfach diesen Weg mit dir gehen kann. Und zum Schluss, Bibelvers, die ich dann schon erwähnt habe, aber ein bisschen jetzt eine andere Übersetzung auch noch. Psalm 43. Warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? So, wenn wir zurückkommen ja zu diesem Schlüsselvers hier, dann merken wir, dass der David auch dann ein bisschen sein Self-Talk, das, was einfach er in seinem Gedanken jetzt so einfach läuft, der hat das analysiert. Der hat gesagt, hey, du bist ja nicht mutig, du hast die Hoffnung verloren. Warum bin ich so mutlos, warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen. Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages will ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Und dann in Hoffnung für alle steht, was betrübst du dich, meine Seele? Der spricht einfach zu seiner Seele und er sagt, warum bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ja, so heute, lass uns wirklich ja sagen, Herr, hilf uns, wir haben eine wunderbare Zukunft, das gibt uns dann Hoffnung und wir wollen ja zu unseren Seelen sprechen und sagen, ja, Seele, warum bist du, wie du bist? Lobe den Herrn mit allem, was du bist, weil du hast eine wunderbare Zukunft. Und jeder hier, der Jesus kennt, wir haben jetzt eine besonders gute Zukunft. Lasst uns aufstehen. Ja. Ja. Ich möchte für uns beten. Wenn du hier bist und du ein Gast bist bei uns, du hast einfach hier reingeschaut und du sagst, ich brauche Jesus Christus in meinem Leben, dann möchte ich dich einladen. Wir haben auf der rechten Seite hier haben wir nach dem Gottesdienst immer unser Gebetsteam. Wir haben auch ein Team, das für Heilung betet. Aber komm einfach zu einem Gebetsteam und sage, hilf mir, ich möchte einfach Jesus in mein Leben einladen, weil ich merke, dass ich überhaupt die Hoffnung verloren habe. Vor uns heute, vor uns, die hier sind, wir können zu ihm kommen und sagen, Jesus, mach deine, so die Realität oder die Ewigkeit mit, mach das zu einer Realität in meinem Herzen. Das ist das Allerbeste. Und wir müssen das immer wieder hören, weil wir so vergesslich sind als Menschen. Ja. So möchte ich für uns beten. Du kannst deine Hände heben, du kannst sagen, hey, das bin ich und ich brauche das unbedingt heute, so diese Hoffnung. Ja, ja. Ja, Herr, für die Menschen, die ganz besonders Hoffnung brauchen heute, bitte ich, Herr, dass du deine Hilfe gibst, Herr. Ich bete, dass du einen Durchbruch schenkst in ihrem Denken, dass sie nicht in irgendwelche gegen eine Wand rennen sozusagen, ja, sondern Herr, ich bete, dass du in dem Herzen, im Kern ihres Denkens, dass du die Dinge änderst, Herr. Ich bete, Herr, dass sie sich erneuern lassen jetzt von dem Gedanken, die von dir kommen. Und ich bete, Herr, dass Veränderung in jede von uns dann stattfindet. Und Herr, weil wir so vergesslich sind, kommen wir zu dir und wir bitten dich, Herr, dass du so deine Arbeit am Kreuz und alles, was du gemacht hast, ich bete, Herr, dass du das zu einer Realität für uns machst, Herr. Du lebst in uns. Jesus Christus, die Hoffnung auf die Ewigkeit. Jesus Christus, die Hoffnung auf die Ewigkeit. Bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst mit einer neuen Hoffnung heute. Dass du uns bewusst machst von den Dingen, die du schon jetzt getan hast. Alles, was du in unserem Leben getan hast, damit wir heute eine besondere Qualität der Hoffnung haben können. Danke, Jesus. Ich habe besonders heute gespürt, dass es ein paar Menschen hier gibt, die besonders mit viel Gegenwind zu tun haben oder vielleicht sogar mit Verleumdung. Und ich möchte jetzt besonders für euch dann beten, weil es gibt eine Bibelstelle hier, die ich dann ja vorlesen möchte. Und Gott möchte euch seinen Zuspruch geben in eine ganz besondere und schwierige Situation, dass du dann aushalten kannst, dass du das auch jetzt, wenn es ganz hoffnungslos aussieht, dass er trotzdem jetzt mit dir ist. Im Psalm 37 steht, freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass den Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Deine Unschuld wird er sichtbar machen, so hell wie das Licht des Tages. Und die Rechtmäßigkeit deiner Sache wird leuchten wie die Mittagssonne. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht, und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Und ich spüre einfach, dass es ja einige von euch hier gibt. Ihr habt eine aggressive Attacken gegen euch und er möchte sagen, ja, ich bin ja mit dir, ich bin bei euch. Auch wenn du merkst, dass du nicht die Dinge dann beherrschen kannst, so, weil die einfach außer deiner Hand sind, sagt er zu dir, so, ich bin in der Lage, jetzt deine Unschuld zu beweisen. Wenn du da bist heute und du sagst, hey, ich bin in so einer Situation, ganz einfach, wo du reagierst einfach und sagst, hey, bete, ja. Ja, mit der Handzeichen, ja, einige hier. So, Herr, ich bete einfach für diejenigen, Herr, die dieses Wort jetzt betrifft und ich bete für sie, Herr, dass du in dieser Situation, dass du viel Selbstbeherrschung gibst, Herr, dass du Hoffnung gibst, Herr, dass du wirklich dann ihnen deine Hilfe gibst in der Situation, wo sie sich befinden und Herr, dass zum Schluss du einfach gesagt hast, du wirst ihre Unschuld beweisen. Hilf ihnen, Herr, Ausharren zu haben, wirklich sich zu benehmen in einer Art und Weise, die wirklich dich ehrt. Und Herr, später in dieser Situation, Herr, dass du sie durchträgst und dass sie sich freuen können, weil dein Wort einfach Wahrheit ist. Danke, Herr.